Colin, im Klappentext deines Buches Dalai Lama, Fall eines Gottkönigs, wird erwähnt, dass du viel auf Reisen warst, und zwar in Indien, Nepal und China. Oftmals hättest du auch Tibet bereist. Was war denn die ursprüngliche Motivation deiner Reiseunternehmungen?
Nun, ich war Anfang der 90er in einem Entwicklungshilfeprojekt in Nordwest-Nepal tätig, im Grenzgebiet zu Tibet, wo ich dann ersten Kontakt zu leibhaftigen Tibetern hatte. Bis dahin hatte ich kaum realistische Vorstellungen von tibetischer Kultur, von tibetischem Buddhismus, außer den romantisch klischierten Ideen und Vorstellungen, die man halt so hat. Beim Begriff Tibet Vorstellungen von Gewaltlosigkeit und Sanftheit im Umgang miteinander, von Freundlichkeit, Toleranz, Naturverbundenheit, Tierliebe und so weiter. Und wenn man so will, auch von höherer Spiritualität, wenn überhaupt Religion, so meine damalige sehr naive Vorstellung, dann am ehesten noch der tibetische Buddhismus. Und meine ersten Beobachtungen da oben im Grenzgebiet zu Tibet waren ganz anders. Es war erschreckend und schockierend zu sehen und zu erleben, wie die Männer mit den Frauen umgingen, wie man mit den Kindern umging, wie man mit den Haus- und vor allem mit den sogenannten Nutztieren umging und vor allem in welch blasiert arroganter Manier die Mönche und Lamas sich aufführten, vor allem den nicht-buddhistischen, sprich Hindu-Gläubigen und deshalb aus ihrer Sicht minderwertigen Nepali gegenüber. All diese Erfahrungen und Beobachtungen waren für mich dann Anlass genug, mich näher mit dem tibetischen Buddhismus zu befassen, der ja offenkundig so ganz anders war, als er uns hier verkauft wird. Es folgten dann ausgedehnte Recherchereisen in Tibet und Nordindien, insbesondere auch an den Sitz der sogenannten Exilregierung des Dalai Lama in Dharamsala, aber auch andernorts. Das Ergebnis war, tibetischer Buddhismus ist tatsächlich alles andere als das, was man sich landläufig darunter vorstellt. Tibetischer Buddhismus ist radikal alles andere als das, was uns die einschlägige Propaganda des Dalai Lama und seiner Verlautbarungsorgane weiszumachen sucht.
Da gehen wir ja gleich noch näher drauf ein. Zunächst mal zu dem Anlass unseres heutigen Gespräches, nämlich am 3. August kommt der Dalai Lama nach Marburg und da wird ihm die Ehrendoktorwürde verliehen, und zwar auf Anregung des Fachgebietes Indologie-Tibetologie hin, hier verantwortlich Professor Dr. Michael Hahn. Und die Ehrendoktorwürde wird ihm verliehen vom Fachbereich fremdsprachliche Philologie, also vom Fachbereich fremdsprachliche Sprach- und Literaturwissenschaft. Welche hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen hat denn der Dalai Lama auf diesem Gebiet zu bieten?
Und Dalai Lama hat weder auf diesem Gebiet noch auf irgendeinem anderen, in dem ihm inzwischen ja schon mehr als 50 Ehrendoktorhüte verliehen worden sind, irgendwelche Leistungen erbracht. Er hat Ehrendoktorhüte der renommiertesten Universitäten und Hochschulen rund um den Globus, wobei er in keinem einzigen Fall, ebenso wie jetzt auch in Marburg, irgendein akademisches Verdienst dazu vorweisen kann. Ich betone, keinerlei akademisches Verdienst, auch kein anderes, kein politisches, kein soziales, kein humanitäres oder sonstiges, schlechterdings nichts. Ebenso wenig wie bei all den Ehrenbürger und Ehrenstaatsbürgerschaften, die er verliehen bekommen hat, bei all den Orden und Medaillen und Preisen und Auszeichnungen, am wenigsten im Übrigen auch beim Friedensnobelpreis 1989, der ihm ohne den geringsten Beitrag zu irgendeinem Demokratisierungs- oder Friedensprozess verliehen wurde. Der Hintergrund war der, 1989, exakt vor 20 Jahren, war das Jahr des Massakers auf dem Tiananmen-Platz des Himmlischen Friedens in Beijing. Man suchte da in den westlichen Industrieländern, die ja den Friedensnobelpreis unter sich auskungeln, einen Weg, wie man höchste moralische Entrüstung gegen dieses Massaker zum Ausdruck bringen könnte, zugleich aber die sich eben anbahnenden Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik China nicht gefährdet würden. Mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Dalai Lama, dem Inbegriff sozusagen alles Antichinesischen, war dieser moralischen Verpflichtung umfänglich Genüge getan. Im Windschatten dieser Preisverleihung konnten dann die Wirtschaftsbeziehungen ungehindert weitergepflogen werden. Die Frage, was rechtfertigt die Marburger Ehrendoktorwürde für den Dalai Lama? Nichts. Und nochmal nichts. Was der Gottkönig in seinen Vorträgen und Schriften ablässt, ist eine krude Mixtur einerseits aus Banalitäten und Spruchweisheiten, wie man sie auf Küchenabreißkalendern findet oder auch in Glückskeksen, wie man sie nach dem Essen im China-Restaurant bekommt, auf der Ebene etwa, willst du wahrhaft glücklich sein, geh einfach am Unglück vorbei, oder nur wer Leid erträgt, wird auch Glück erfahren, positivdenkerischer Trivialkram, also den aber alle verstehen und bei dem alle mit dem Kopf nicken können, auch wenn der Aussagewert gleich null liegt. Zum anderen schwadroniert der Dalai Lama endlos in pseudophilosophischer Metaphysik herum, die so abgedreht ist, dass sie die Grenze zur offenen Psychiatrie bei Weitem überschreitet. Eine endlose Aneinanderreihung völlig sinnleerer Worthülsen, bei denen schon nach dem ersten Satz die Zuhörer abschalten, weil das Ganze schlechterdings nicht den geringsten Sinn macht. was er da von sich gibt. Die Zuhörer gehen in eine Art kollektiver Trance, die sie dann auch noch für höhere Meditation halten. Auf die Idee, dass da einer vorne sitzt und steinerweichenden Blödsinn verzapft, kommt niemand, da es sich ja angeblich um den weisesten Menschen auf Erden handelt, 50-fachen Doktor sämtlicher Wissenschaften und Fakultäten und ozeanischen Weistums gepriesen. Wenn man es nicht versteht, so der Eindruck, dann nur deshalb, weil man halt selbst noch nicht erleuchtet genug ist. Ein kurzer Ausschnitt aus einer seiner Schwadronaden, Originalton, Zitat Dalai Lama. Dass Erscheinungen unter letztgültiger Analyse nicht gefunden werden können, zeigt an, dass sie nicht wirklich existieren. Da sie leer sind in Bezug auf die konkrete Existenzweise, in der sie erscheinen, ist klar, dass sie im Kontext und Wesen der Lehre in Bezug auf inhärente Existenz existieren. Zitat Ende. Es ist wie in Andersens Märchen von den neuen Kleidern des Kaisers. Niemand traut sich zu sagen, dass der Dalai Lama einen Unsinn verzapft, dass die Lichter ausgehen. Dass er in Marburg nun einen weiteren Ehrendoktorhut bekommt, ich glaube seinen 54., hat eher damit zu tun, dass er schon all die anderen Doktorhüte auf dem Kopf trägt und obendrein Friedensnobelpreisträger ist. Der Glanz der anderen Ehrungen, so glaubt man offenbar auch in Marburg, falle insofern auf die eigene Alma Mater zurück. Die Ehrendoktoratsverleiherei an den Dalai Lama ist zu einem grotesken Selbstläufer geworden. Die Uni Marburg, das noch ergänzt, muss sich insofern fragen lassen, weshalb sie einen Mann mit der Ehrendoktorwürde auszeichnet, der als oberster Repräsentant eines der ausbeuterischsten und blutsaugerischsten Systeme gilt, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Eines feudal-theokratischen Gottesstaates, in dem die Masse der Bevölkerung von einer winzigen Herrschaftselite aus Adel und Klerus bis aufs Blut geschunden und geknechtet wurde, in der bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein, also bis in die Ägide des jetzigen 14. Dalai Lama hinein, Leibeigenschaft und Sklaverei vorherrschten. Sie muss sich auch fragen lassen, weshalb sie einen Mann auszeichnet, der einem religiösen Bahnsystem vorsteht, zu dessen wesentlichen Ritualen der sexuelle Missbrauch kleiner Mädchen zählt. Und sie muss sich fragen lassen, weshalb sie einen Mann auszeichnet als akademische Einrichtung, als Universität, weshalb sie einen Mann auszeichnet, der auf Astrologie, Orakel und Dämonenkult abstellt und der von sich behauptet, allen Ernstes frei durch die Luft fliegen zu können, der von Esoterik und Okkultwesen viel, von Wissenschaft aber gar nichts versteht.
Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Analysevorschläge des eben genannten Zitates von Dalai Lama bitte senden an trotzfunk@radio-rum.de, wer es verstanden hat oder verstanden zu haben glaubt, bitte dahin senden. Colin, Dalai Lama, das ist ja nun kein bürgerlicher Name, das ist ein Titel. Wir haben zurzeit die 14. Ausgabe des Dalai Lama vor uns. Was ist ein Dalai Lama eigentlich?
Und Dalai Lama sind ursprünglich eigentlich nur die Großäbte eines der Klöster der sogenannten Gelbmützensekte, der Gelugpa-Sekte, einer von mehreren Sekten innerhalb des tibetischen Vajrayana-Buddhismus. Diese Gelbmützensekte wurde Anfang des 15. Jahrhunderts begründet. Dem dritten Großabt dieser Sekte wurde von einem Mongolen-Khan der Ehrentitel Dalai Lama verliehen, was so viel bedeutet wie Ozean des Weistums. Mit Hilfe der Mongolen schaltete diese Sekte der Gelbmützen, die sich als die militanteste all dieser durchaus gewaltbereiten und gewalttätigen Sekten entpuppte, sämtliche innenpolitischen Konkurrenten aus, sprich die anderen Sektenorganisationen. Der fünfte Dalai Lama, der fünfte dieser Großäbte, wurde dann Anfang des 17. Jahrhunderts von den Mongolen zur höchsten geistlichen und weltlichen Autorität des Landes ernannt. Sie selbst, die Mongolen, behielten allerdings die militärische Oberhoheit. Der aktuelle Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ist insofern der 14. seiner Art. Er versteht sich als Reinkarnation seiner 13 Amtsvorgänger und letztlich als Emanation der höchsten Gottheit auf dem Dach der Welt, einem Gott mit 16 Köpfen und 1000 Armen namens Genresig, dem obersten, der obersten Inbegrifflichkeit der Nächstenliebe, Genresig oder Avalokiteshvara. Die Dalai Lamas als Gottkönige Tibets in ihrer Hand vereinigten sich feudale und klerikale Macht, sind demokratisch durch nichts und niemanden legitimiert. Sie werden ebenso wie die sonstigen Großlamas und Großäbte aufgrund astrologischer und sonstiger Zufallsdeutungen von der herrschenden Gelbmützensekte für ihre Rolle ausgewählt. Auch der gegenwärtige Dalai Lama wurde als 2,5-Jähriger auf solchem Wege ausfindig gemacht. Bis heute hat er sich trotz allen Demokratisierungsgeredes, das er ständig vor sich herträgt, noch nicht einmal in den exil-tibetischen Kommunen oder an seinem sogenannten Exilregierungssitz im nordindischen Dharamsala durch eine Wahl oder Volksabstimmung demokratisch legitimieren lassen.
Wenn man mit Anhängern, Anhängerinnen des Buddhismus redet, also die das hier so ein bisschen im Westen kennengelernt haben, Dann sagen Sie, Buddhismus, das ist eigentlich keine echte Religion, da kommen keine Götter vor und so weiter und so fort. In deinem Buch wimmelt es von Göttern. Im tibetischen Buddhismus, der Dalai Lama selbst ist ein Gottkönig. Was ist denn eigentlich ein Gott im tibetischen Buddhismus?
Nun, der tibetische Buddhismus unterscheidet sich von anderen Formen des Buddhismus in anderen Ländern, Südostasien, Südindien, Sri Lanka, Thailand, Japan und auch in China. Ganz radikal, er hat mit diesen anderen Formen des Buddhismus, mit den originären oder originäreren Formen des Buddhismus, außer ein paar übernommenen Begriffen, nicht das geringste gemein. Ganz im Gegenteil, er verrät jeden emanzipatorischen Ansatz, den es im ursprünglichen Buddhismus gegen die Doktrin des Brahmanismus gibt, dem er entstammt. Freiheit etwa von Göttern, Freiheit von Priestern, damit das Eröffnen der Chance für jedermann ohne Götter und ohne Priester, sprich aus eigener Kraft, zur Erlösung, zum Nirvan zu gelangen. Dieser tibetische Buddhismus fällt nicht nur dahinter zurück, sondern verkehrt diesen emanzipatorischen Ansatz des originären Buddhismus in sein komplettes Gegenteil. Es gibt im tibetischen Buddhismus mehr Götter, als es jemals im Brahmanismus gegeben hat. Die Priester haben einen eigenen Staat entwickelt. Die Erleuchtung ist nicht jedermann zugänglich, sondern nur den männlichen Lamas und Mönchen, noch nicht einmal den lamaistischen Nonnen. Dieser tibetische Buddhismus des Vajrayana, als dessen Anführer der Dalai Lama gilt, ist ein abstruses Konglomerat aus animistischem Geister- und Dämonenglauben, wie es in Tibet schon in vorbuddhistischer Zeit geherrscht hat, verbunden mit menschenunwürdigen Demuts- und Unterwerfungsritualen. Wie jede Religion basiert er wesentlich auf raffiniert und gezielt geschürter Angst vor irgendwelchen Geistern und Dämonen und Hexen und Vampiren und insbesondere auf raffiniert geschürter Angst vor dem Jenseits bzw. vor dem Zwischenleben, in dem jeder Mensch zu existieren hat nach dem Tod und vor der nächsten Wiedergeburt.
Also so ein Gott im tibetischen Buddhismus ist auch so ein höheres Wesen, unsterblich und so weiter, also die Kategorien, die wir von hier auch kennen?
Ganz genau.
Mhm. Du bist eben schon auf die politischen Verhältnisse im alten Tibet eingegangen. Kannst du uns im alten Tibet, ist übrigens immer gemeint, das Tibet vor 1950, also bevor die chinesische Revolution in Tibet reingeht, wie waren denn die gesellschaftlichen Verhältnisse in diesem alten Tibet?
Nun, das alte Tibet vor dem Einmarsch der Chinesen war alles andere als die friedvolle und harmonische Gesellschaft, die der Dalai Lama und seine westlichen Anhänger ständig beschwören. Für die große Masse der Bevölkerung bedeutete das Leben jene Hölle auf Erden, die zu beenden die chinesische Volksbefreiungsarmee als revolutionäre Verpflichtung und legitimen Grund für den Einmarsch von 1950 ansah. Die herrschende Mönchselite beutete Land und Menschen mit Hilfe eines weit verzweigten Netzes an Klostereinrichtungen und monastischen Zwingburgen gnadenlos aus. Es herrschte bitterste Armut, es herrschte Hunger. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen lebte unter indiskutablen Bedingungen. Ihre Behausung und ihre Ernährung waren schlechterdings katastrophal. Die Steuer- und Fron- und Abgabenlasten, die diesen Menschen aufgebürdet wurden, ließen ihnen keinerlei menschenwürdige Existenz zu. Schuldknechtschaft und Sklaverei waren im alten Tibet, also bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein, gang und gäbe. Es gab außerhalb der Klöster keine einzige Schule und keinerlei Gesundheitsvorsorge. Die Säuglingssterblichkeit lag insofern bei fast 50%, die mittlere Lebenserwartung Erwachsener bei 35 Jahren.
Wie viel Prozent der Menschen haben im alten Tibet in Sklaverei oder in Leibeigenschaft gelebt?
Nun, abzüglich der Nomaden, die sich eine relative Freizügigkeit durch die Jahrhunderte erhalten konnten, lebten etwa 90% der Menschen in Schuldknechtschaft, in Sklaverei als unfreie Bauern.
Die herrschende Klasse einer Klassengesellschaft, und das war ja das alte Tibet par excellence, benötigt ja immer eine Legitimation ihrer Herrschaft. Welche war das denn im alten Tibet?
Nun, von einer wie auch immer gearteten Legitimation kann eigentlich gar keine Rede sein, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts herrschende buddhistische Sekte der Gelbmützen, von der schon die Rede war und als deren Oberhaupt die Dalai Lamas firmieren, war Mitte des 17. Jahrhunderts von Gnaden der Mongolen-Khans an die Macht gekommen und hat in der Folge sämtliche innenpolitischen Widersacher gnadenlos eliminiert. Zusammen mit ein paar alten Aristokratenfamilien herrschte der Gelbmützen-Klerus in unangefochtener Diktatur. Wesentliches Unterdrückungsinstrument des Priesterstaates war allgegenwärtige und sämtliche Ebenen des Lebens durchziehende religiöse Indoktrination. Wer die Gebote der Lamas nicht befolgte, fand sich unweigerlich in diesem besagten Bardo-Zwischenleben zwischen dem Tod und der nächsten Geburt in einer von 16 Höllen wieder, wo man über Äonen hinweg immer wieder aufs Neue verbrannt und zerschlagen und zerquetscht und von Felsbrocken zermalmt wurde oder von Teufelsmonstern mit riesigen Rasiermessern in 1000 Stücke zerschnitten wurde. In der dann folgenden Reinkarnation war möglicherweise die Schuld noch gar nicht abgetragen, Ungehorsam, Unbotmäßigkeit gegen die Lamas, mit der Folge, dass man womöglich nicht als Mensch wiedergeboren wurde, sondern als Tier, als Hund etwa oder als Wurm als Höchststrafe für unbotmäßige Männer galt, im Übrigen die Wiedergeburt als Frau. Was nun derlei pathologischer Strafwahn mit Höllenqualen, mit Teufeln und Monstern und Vampiren in den Köpfen einfach strukturierter, ungebildeter Menschen anrichtet, ganz zu schweigen von den Köpfen 3-, 4-, 5-jähriger Kinder, die man damit vollstopfte und bis heute in den Exilklöstern vollstopft, lässt sich nicht einmal ansatzweise erahnen. Dieser Höllen- und Monsterwahn war das wesentliche Unterdrückungsinstrument der Lamas, mit dem sie die Menschen bis an den schieren Irrsinn heranführenden Ängsten besetzten, für deren Bannung sie, die Lamas, dann mit irgendwelchen Okkultpraktiken erforderlich waren. Hinzu kamen natürlich die Drohungen furchtbarster Strafen für Unbotmäßigkeit im gegenwärtigen Leben. Es bedurfte also überhaupt keine ideologischen Legitimation. Es reichte das repressive System mit diesen grauenhaften Strafandrohungen und diesen perversen Höllen- und Monstervorstellungen, die man in die Köpfe implantierte, vollkommen aus, um die Macht, um die Lamas an der Macht zu halten.
Das Ganze klingt ja ein wenig oder eigentlich fast genauso wie im europäischen Feudalismus, wo ja da eine gottgewollte Ordnung imaginiert worden ist und wer gegen diese gottgewollte Ordnung zum Beispiel als Bauer verstoßen hat, der hatte also auch Höllenqualen zu vergewärtigen. Im Buddhismus ist es da nicht aber so, dass Leute, die also der herrschenden Klasse angehören, ein gutes Leben haben, eben ein gutes Karma haben, das sie sich im vorherigen Leben erworben haben, während Bauern, die also hart arbeiten müssen, in Leibeigenschaft leben oder gar in Sklaverei, eben halt ein negatives Karma angehäuft haben?
Genau so ist es. Die Lebensbedingungen, unter denen die Menschen existierten, sprich die bevorzugten, privilegierten Lebensumstände bzw. Benachteiligte, wurden erklärt und gerechtfertigt durch die buddhistische Karma-Lehre, der zufolge sich das gegenwärtige Leben eben als Ergebnis angesammelten Verdienstes respektive angehäufter Schuld im früheren Leben darstellte. Wer sich als unterdrückter und ausgebeuteter Bauer oder Leibeigener gegen die miserablen Lebensumstände zur Wehr setzte, häufte schlechtes Karma an, mit der Folge furchtbarer und furchtbarster Strafen in diesem besagten Zwischenleben zwischen Tod und Wiedergeburt, in diesem Bardo, und noch elenderen Lebensbedingungen in der nächsten Inkarnation, ganz zu schweigen eben von den drohenden Strafen, wie ich schon erwähnte, in diesem Leben.
Das lamaistische Tibet kannte tatsächlich einen äußerst brutalen Strafrechtskatalog. Welche Strafen wurde für welche Vergehen denn erteilt?
Das Strafrecht des tibetischen Priesterstaates zeichnete sich durch Willkür und durch extremste Grausamkeit aus. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, also auch bis in die Ägide des jetzigen Dalai Lama hinein, üblichen Strafmaßnahmen zählten öffentliche Auspeitschung, das Abschneiden von Gliedmaßen, das Herausreißen der Zungen, Ausstechen der Augen, Abziehen der Haut bei lebendigem Leib und dergleichen mehr. Zu den leichteren Strafen zählte das Abschneiden der Oberlippe. Während Wissenschaft und Technik völlig unbekannte Begriffe waren, florierte die wissenschaftliche Technik des Folterns in allen nur denkbaren Varianten. Jedes Kloster verfügte insofern über eigene Kerker mit Folterkammern und Spezialisten für die grauenhaftesten Torturen. Einem in Ungnade gefallenen Lehrer des aktuellen Dalai Lama etwa zerquetschte man die Genitalien, woran er elendiglich zugrunde ging. Das im tibetischen Buddhismus angeblich kultivierte besondere Mitgefühl ist nichts als Farce. Es gibt kaum ein blutrünstigeres und grausameres Unterdrückungs- und Ausbeutersystem als das, das bis Mitte des letzten Jahrhunderts in Tibet herrschte.
Du hast ja jetzt geschrieben, dass der 13. Dalai Lama eine Strafrechtsreform einleitete, indem er verboten hatte, das Abtrennen von Gliedmaßen, das hatte er verboten. Ja. Nichtsdestotrotz sei das bis Mitte des letzten Jahrhunderts weitergelaufen. Wie kommt das denn?
Nun, die Reformen, die der 13. Dalai Lama einleitete, waren gewissermaßen ein Entgegenkommen den westlichen Mächten. Tibet stand ja für kurze Zeit auch unter der Administration der Briten. Es war also gewissermaßen ein eine Augenwischerei, dass man bestimmte Reformen etwa im Blick auf Strafrecht einführte, die allerdings nie realisiert wurden und nie ernst gemeint waren. Die äußerst brutalen Strafen wurden bis in die 50er Jahre hinein vollzogen.
Du hast das eben schon angedeutet, aber lass uns das doch nochmal ausführen. Wie sah denn die Stellung der Frau im alten Tibet aus?
Stellung der Frau, wie in jeder anderen patriarchalen Gesellschaft, samt der Religion, die sie jeweils hervorgebracht hat, hatten auch im alten Tibet, beziehungsweise haben im tibetischen Buddhismus Frauen schlechterdings nichts zu melden. Lediglich in nomadisch lebenden Bevölkerungsteilen kam den Frauen eine bessere Stellung zu. Im Zentrum des sogenannten Vajrayana-Buddhismus, den der Dalai Lama vertritt, steht sexueller Missbrauch von jungen Mädchen und Frauen im Gewande tantrischer Rituale und dies keineswegs, wie immer behauptet wird, nur in visualisierter Form, sondern sehr real. Mädchen und Frauen haben insofern der spirituellen Entwicklung, sprich der Lamas, zuzuarbeiten. Als Nonnen innerhalb des tibetischen Buddhismus haben Frauen prinzipiell untergeordnete Funktion. Sie können in kein Lehramt aufsteigen, sie können sich nicht ins Nirvan auflösen, etc. Innerhalb der modernen Gesellschaft der Volksrepublik China ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Verfassung festgeschrieben, was es im alten Tibet noch nicht einmal ansatzweise gab.
Dass die Frau ein schlechteres Karma hat als der Mann, ist das eigentlich Allgemeingut im Buddhismus?
So ist es ja. Man bedarf eines besonders guten Karmas, beziehungsweise wenig Schuldpunkte, die im letzten Leben angehäuft wurden, um überhaupt die Chance zu haben, als Mann zu inkarnieren. Bei schlechtem Karma inkarniert man als Tier oder im schlimmeren Fall als Frau.
Jetzt hast du das ja eben schon gesagt, also das Wesen des tibetischen Buddhismus als einer Spielart des Buddhismus ist das Vajrayana, ja, oder der tantrische Buddhismus. Und welche Ambivalenz? Auf der einen Seite ist die Frau, die ja so ein minderes Wesen mit schlechtem Karma und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite braucht man die Absorption weiblicher Energie, damit der Mann zum Adi-Buddha werden kann, zum Herrn über allem weltlichen und überweltlichen Geschehen. Vielleicht als erstes nochmal, kannst du uns vielleicht nochmal definieren, also was ist das Vajrayana, tantrischer Buddhismus? Worum geht es da?
Vajrayana ist eine besondere Spielart des Buddhismus, des tibetischen Buddhismus. Vajrayana bedeutet wörtlich übersetzt Weg des Phallus. Vajrayana, die Spielart und Variante des Buddhismus, dem der Dalai Lama vorsteht, verspricht als einzige Schule des Buddhismus den Ausstieg aus leidvollem Kreislauf der Wiedergeburten und das sich auflösen ins Nirvana in nur einem Leben. In allen anderen Schulen und Disziplinen des Buddhismus bedarf es einer ungeheuren Vielzahl an Leben, um sich so weit emporzuläutern, dass man sich ins Nirvana auflösen kann. Im Vajrayana-Buddhismus geht das in einem Leben, allerdings nur für Männer, sprich für männliche Lamas. Wie der Name andeutet, Weg des Phallus, geht diese Auflösung ins Nirvan, was ja gewissermaßen Ziel allen buddhistischen Strebens ist, auf dem Wege phallischer Sexualität. Das heißt, das Erlangen des Nirvan ist, wie gesagt, nur Männern, also Lamas, möglich. Frauen haben diesem Erleuchtungswege zuzuarbeiten, wofür sie selbst spirituelles Verdienst erwerben können, mit der Möglichkeit, in einer der nächsten Wiedergeburten dann eben selbst als Mann geboren zu werden, mit der eigenen Chance auf Aufstieg ins Nirvan. Als Frau geht das prinzipiell nicht. So, worum geht es dabei? Der Mann, sprich der Lama, verfügt rein physiologisch gesehen nur über männliche Energie. Er bedarf nun in einer Art metaphysischer Dialektik sozusagen spezifisch weiblicher Energie, um in der Vereinigung und Integration der oppositionellen Polaritäten des männlichen und weiblichen, Yin-Yang, Yab-Yum, wie es im Tibetischen heißt, auf eine höhere Stufe des Bewusstseins, des Buddha-Bewusstseins zu gelangen, Buddha oder Adi-Buddha zu werden, was identisch ist mit der Auflösung ins Nirvan. Wie nun kommt der Lama in den Besitz der weiblichen Energie? Ganz einfach über rituellen Sexualkontakt zu eigens hierfür rekrutierten Mädchen und Frauen, denen so die Vorstellung im Sexualakt, im rituellen Sexualakt, ihre weibliche Energie abgesaugt wird. Und dies ebenfalls nicht in metaphorischer, sondern in real-physiologischer Hinsicht. Die Lamas wähnen die benötigte weibliche Energie enthalten in vaginalen Lubrikationssekreten oder im Menstruationsblut. Sie üben nun über gezielt hervorgerufenen Unterdruck in der Harnröhre, so yogische Übungen, diese Sekrete abzusaugen. Eine der Übungen, die der Dalai Lama wortreich beschreibt, besteht etwa darin, einen Strohhalm in die Harnröhre einzuführen, dann das Gemächt in ein Glas Milch zu hängen und über bestimmte Atemtechniken besagten Unterdruck im Unterbauch herzustellen, sodass tatsächlich etwas Flüssigkeit eingesogen werden kann. Erst wenn die Lamas dies beherrschen, dürfen sie mit realen Frauen praktizieren. Zugleich müssen sie die Technik der Spermaretention, also der Zurückhaltung der Ejakulation, beherrschen, Vajroli genannt. Im Sperma nämlich wird die männliche Energie gewähnt und nun in der Vermischung dieser beiden Fluide, Sperma und Lubrikationssekret bzw. Vaginalblut, steige der Lama in seinem Bewusstsein auf und nähere sich der Auflösung ins Nirvan. Auf der höchsten Stufe der Entwicklung, als tantrischer Obermeister, darf der Lama dann auch nach Belieben ejakulieren. Tibetischer Buddhismus, in einem Wort, ist nichts anderes als ritueller Missbrauch von Frauen und Mädchen, kaschiert im Gewande spiritueller Fortentwicklung der Lamas.
Interessant, wir haben uns nämlich gefragt, ob das mit dem Aufsaugen technisch überhaupt geht, da sind wir uns also auch nochmal aufgeklärt. Colin, ich zitiere jetzt mal einen Satz aus deinem Buch, und zwar, in einem Tantra-Text werden 5 Arten von Sexgefährtinnen, gerne auch Weisheitsgefährtin genannt, unterschieden. Die 8-Jährige, die 12-Jährige, die 16-Jährige, daneben die 20- und die 25-Jährige, jede Altersstufe diene ganz bestimmten Zwecken. Jetzt nochmal ganz konkret nachgefragt. Heißt das, dass es im tibetischen Buddhismus, vom tibetischen Klerus, einen systematischen sexuellen Missbrauch Minderjähriger gibt?
Ganz genau, das heißt es.
Wird das heute noch praktiziert?
Ja. Der Dalai Lama selbst hat sich vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen und Publikationen und auch der Publikationen anderer Kritiker des tibetischen Buddhismus Anfang dieses Jahrzehnts erstmalig zu Fragen dieser rituellen Sexualität, tantrischer Sexualität geäußert, nachdem vorher immer behauptet worden war, das sei alles nur symbolisch und metaphorisch zu verstehen. Er hat diesen Missbrauch der Mädchen bzw. auch seine eigene angebliche zölibatäre Lebensweise dadurch gerechtfertigt und erklärt, dass er sagte, tibetischer Buddhismus ist nicht sexuelle Interaktion, es ist nicht Geschlechtsverkehr, auch wenn es so aussieht, dann nämlich, wenn der Lama nicht ejakuliert.
Letzte Frage zum Komplex des alten Tibets. Hat der aktuelle Dalai Lama da jemals etwas zu verlauten lassen, wie er über die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse im alten Tibet denkt, heute?
Ja, wenn er darauf angesprochen wird, dann verkündet er mit, wie üblich, vergnügtem Unterton, dass das alte Tibet nun keineswegs ein perfekter Staat, eine perfekte Gesellschaft gewesen sei. Aber zu differenzierterer Kritik und Selbstkritik lässt er sich nicht herbei.